أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Heute geht es um das Ende der Ära der Umayyaden, der Untergang der Umayyaden-Herrschaft, des Umayyaden Reiches. Das heißt, wir reden über die letzten Kalifen der Umayyaden. Und dann geht es weiter mit den Abbasiden, Al-Abbasiyun. Das ist dann die nächste Staffel, inshallah, tabaraka wa ta'ala. Nun, wir hatten ja den vorherigen Kalifen, Hisham, und als er gestorben ist, ist Al-Walid ibn Yazid an die Macht gekommen. Wir hatten ja das letzte Mal oder vorletzte Mal gesprochen darüber, dass Al-Walid, also Hisham, wollte Al-Walid eigentlich absetzen von der Nachfolgerschaft, dass er der Nachfolger ist. Aber das ging nicht. Du kannst nicht einfach so sagen, ich will den nicht. Denn es ist eine Riesenfamilie. Es ist die Umayyaden-Familie. Auf jeden Fall, und der Zuhri, hatten wir gesagt, der Imam Zuhri hat ja Hisham gebeten, bitte nimm den da raus. Warum? Weil Al-Walid war einer, der sehr viele Sünden begangen hat, auch öffentlich, also Alkohol getrunken und so weiter und so fort. Ja, also das war kein rechtschaffener Kalif. Aber er konnte nicht. Auf jeden Fall, als Hisham gestorben ist, wurde dann Al-Walid ibn Yazid ibn Abdul Malik ibn Marwan der Kalif. In der Zeit von Hisham, als da so Konflikte waren, weil Walid schon vorher begonnen hat, ja, Halligalli zu machen. Und Hisham hat ihm gesagt, hör mal zu, das geht nicht, ja, du bist der nächste Kalif und so weiter, reiß dich mal zusammen, was soll das? Auf jeden Fall, Al-Walid, dem hat das nicht gefallen. Also ist er raus aus Al-Sham und hat sein eigenes Leben geführt. Und eines Tages hat man ihm geschrieben, hör mal zu, Hisham ist gestorben, komm her, du bist der Kalif. Also ist er nach Al-Sham, also nach Damaskus, um sein Amt anzutreten. Und das Erste, was er getan hat, war, das Vermögen von Hisham und seiner Familie und seinen Kindern zu konfiszieren. Damit hat er schon mal angefangen. Warum? Einfach ein Rachezug. Hisham war gegen Al-Walid und er wollte ihn eigentlich absetzen. So, jetzt fängt er mit seinem Rachezug an. Und das war eigentlich seine Ära. Seine Ära, es ging nur um einen Rachefeldzug gegen, also innerfamiliär. Ja, wir reden hier über Cousins und Onkel und so weiter und so fort. Ja, die Großfamilie jetzt. Die Großfamilie, das war sein Rachezug, und das ist wichtig zu wissen, damit wir dann wissen, wie es weiterging. Also, er hat dann dieses Vermögen konfisziert, das hat natürlich die Bevölkerung mitbekommen, aber umso wichtiger, die anderen Familienmitglieder haben das auch mitbekommen, die waren natürlich nicht so erfreut über dieses Verhalten von Al-Walid ibn Yazid. In seiner Ära hatten die Gelehrten nichts zu melden. Er ist ein nicht rechtschaffener, jemand, der sündigt und der hat kein Problem damit. Also haben die Gelehrten auch nichts zu melden gehabt, obwohl es gewaltige, große Gelehrte gab. Und das gab es und wird es immer geben. Wie gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala prüft diese Umma mal mit diesem Herrscher, mal mit jenem Herrscher. Das heißt, es wird immer wieder Situationen geben, wo die Gelehrten was zu sagen haben, was zu melden haben. Und dann gibt es Situationen, wo sie nichts mehr zu melden haben. So einfach ist das. Es ist jetzt nichts Neues. Ja? Boah, guck mal hier, wo sind die Gelehrten? Ja, wo waren die Gelehrten vorher? Wenn sie nicht in der Lage sind zu reden, dann können sie nichts tun. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allah legt einer Seele nicht mehr auf, als sie zu leisten vermag. Also, Al-Walid, der hat von den Gelehrten nichts gehalten. Und als er gemerkt hat, auch seine Familie, die Großfamilie jetzt, ja, so langsam aber sicher, gefällt ihnen das nicht, wie Al-Walid verfährt von Seiten der Sünde. Jemand, der einfach große, also Alkohol ist ja keine kleine Sünde, ja. Und dann immer diese Partys, ja, wenn man das so nennen mag, mit Frauen und Halligalli und so. Also dieses Leben, das gefällt natürlich vielen in der Herrscherfamilie nicht. Als er das gerochen hat, hat er dann einen Monat später, also er hat das Amt angetreten oder ist das Amt angetreten, einen Monat später hat er festgelegt, wer seine Nachfolger sind. Sofort. Also der hat schon gewusst, also die werden mich nicht lange als Kalif lassen. Also muss ich denen erstmal eine reinhauen, indem ich festlege, wer nach mir der Kalif ist. Und natürlich seine zwei Söhne hat er dann genannt, Al-Hakam und Uthman. Die sollen nach seinem Tode dann die Kalifen sein. Und das wurde natürlich immer respektiert, wie wir gesagt haben. Also wenn der Kalif jemanden ernannt hat, das hat mit dem Islam nicht unbedingt was zu tun. Also es kann so sein, ja, muss aber nicht sein. Also es ist erlaubt, dass der Herrscher sagt, ich empfehle den und den. Ja, das war ja auch zu Zeiten von Abu Bakr radiallahu an. Er hat ja Umar radiallahu an ernannt. Umar radiallahu an hat es den Sahabe überlassen. Deswegen gab es ja diese Beratung unter den Sahaba. Das heißt, wie der Nachfolger kommt, ist vom Islam so nicht vorgelegt. Ob es Ernennung ist, ob es die Wahl ist, es wurde vom Islam nicht oder auferlegt, sondern je nachdem, das ist den Herrschern überlassen. Und egal, was du machst, ob du jetzt sagst, okay, sie sollen ihn ernennen, warum, also die Idee hinter dem Ernennen ist was? Jetzt die positive Seite. Er ist ein erfahrener Mensch und kennt seine Leute, also er weiß, wer am besten ist. Ja, das war ja der Fall bei Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, als er ernannt wurde. Das war eine gute Entscheidung. Aber natürlich kann das auch jemand machen, der dann eine falsche Entscheidung trifft. Die Wahl muss auch nicht immer gut sein. Das heißt, auch wenn man das Volk wählen lässt, das Volk kann man manipulieren, das wissen wir heutzutage, ja. Und deswegen versuchen sogar Länder, die Wahlen zu manipulieren in anderen Ländern, ja. Mach mal hier, Fake News da, die Leute glauben alles, alles klar, also kann man die Wahlen. Das heißt, es gibt keine Methode, wo du sagst, 100% kommt jetzt ein Guter. Außer Offenbarung durch Allah subhanahu wa ta'ala. Und die gibt's nicht mehr, dass jemand von uns eine Offenbarung bekommt. Und deswegen hat das der Islam offen gelassen, keine Art und Weise festgelegt. Auf jeden Fall, seit den König, also Monarchien, seit dem Königtum, und das war ja mit Muawiyah radiallahu an, hat das begonnen, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam prophezeit hat. Also nach der Ära der rechtsgeleiteten Kalifen fängt das Königtum an. Monarchien, was heißt Königtum? Vererben der Macht. Wurde das eingeführt, dass man den Nachfolger schon zu Lebzeiten bestimmt. Auf jeden Fall, Al-Walid hat dann seine zwei Söhne zu den Nachfolgern bestimmt, damit seine Ära bleibt. Ja, wobei, wie gesagt, er hat jetzt nicht so viel getan. Der nächste Aspekt ist, dass eben dann es Versuche gab, Al-Walid ibn Yazid vom Amt zu entheben. Und Das hat jemand von seiner Verwandtschaft geführt, sein Cousin, und der heißt Yazid ibn al-Walid. Also der Name andersrum. Der Kalif heißt wie? Al-Walid ibn Yazid. Der andere jetzt, der heißt Yazid ibn Walid. Alles Umayyade. Dieser Yazid ibn al-Walid, der hat gesagt, so es reicht jetzt. Erstens aufgrund seiner Sünden und zweitens aufgrund seiner Politik. Was für ein Rachefeldzug gegen die Umayyaden, geht es hier noch gut? Also hat er sich vorgenommen, einen Aufstand gegen ihn zu machen. Viele innerhalb der Familie waren dafür. Viele waren dafür. Die haben gesagt, ja, der muss weg. Dann gab es noch andere außerhalb der Familie, die Ansehen hatten, was zu melden hatten, die waren auch dafür. Und drittens, und das ist wichtig, da müssen wir ein paar Aspekte in dieser Geschichte, in der Geschichte verstehen. In der Zeit verbreitete sich die Sekte der Qadariyya. Qadariyya, das ist eine Sekte, die vertritt die Ansicht, Allah subhanahu wa ta'ala hat nichts vorgeschrieben, vorhergeschrieben, also, sondern Allah azza wa jal weiß eine Sache erst, nachdem sie eintritt. Erhaben ist Allah über diesen Unglauben. So, dieser Yazid ibn al-Walid, der tendierte zu dieser Sekte. Und diese Sekte hat ihn unterstützt. Also, viele von den Umayyaden, dann noch andere, jemenitische Stämme und so weiter und so fort, die gegen al-Walid waren, den Kalifen. Und das sehr wichtig, Al-Qadariyya. Al-Qadariyya, sie haben ihn auch unterstützt. Also haben sie etwas ausgenutzt. In der Umayyadenzeit gab es sehr oft Pandemien bzw. Epidemien, wie man die Dinge auch nennt. Ja. Und wenn irgendwie was anfängt, was macht der Kalif? Der haut ab und geht raus aus der Stadt und bleibt ein bisschen weiter entfernt, ja. Die Bevölkerung, viel Spaß noch. Er ist in Sicherheit und natürlich die wichtigsten Minister. Das heißt, Damaskus selbst, Dimaschk, da ist der Kalif nicht. Und auch keiner der höchsten Minister. Das hat Yazid ausgenutzt, um den Rest der Bevölkerung vorzubereiten auf diesen Putschversuch. Und dieser Putschversuch hat dann auch geklappt und Al-Walid wurde dann auch getötet. Der Kalif wurde getötet und Yazid ibn Al-Walid wurde der Kalif. Natürlich gab es mehrere Punkte, aber wir werden jetzt nicht jeden einzelnen Punkt, ansonsten bleiben wir 10 Jahre nur bei den Umayyaden. Aber das ist die Essenz. Die Essenz ist, Yazid hat gewonnen. Der Putsch hat geklappt. Und er war jetzt der nächste Kalif. Yazid ibn al-Walid ibn Abd al-Malik ibn Marwan, also die gleiche Familie, das ist also sein Cousin. Und der hat die Macht übernommen. Das Problem ist jetzt aber was? Was ist das Problem? Ja? Nicht so wie al-Walid. Nicht so wie sein Vorgänger. Anderes Problem. Die Sekte. Du hast jetzt einen Anhänger der Qadariyya an der Macht. Ja? Und die Qadariyya, und natürlich wird er jetzt was machen? Das zur Staatsreligion machen. Der Herrscher verbreitet seine Ansichten und sagt, so, alle Mann, müsst ihr das glauben, was wir glauben. Das ist bis zum heutigen Tage so. Ja? Also, dass die Religion des Herrschers ist Staatsreligion. Das Problem ist, oder die Gnade Allahs ist, er war nur 6 Monate an der Macht gestorben. Allah übernimmt das. Allah übernimmt das. Wie die Tyrannen oder diejenigen, es muss jetzt kein Tyrann im Sinne von sehr, sehr ungerecht, aber er hat eine falsche Ansicht, falsche Denkweise, er war jetzt kein Gelehrter der Qadariyya, ja? Aber er tendierte. Und da sehen wir auch, Herrscher können mal dem folgen, mal dem folgen, mal dem folgen. Besonders wenn das Wissen der Herrscher immer weniger wird. Ja, keine Gelehrte wie Umar ibn Abdul Aziz zum Beispiel, rahimahullah ta'ala. Auf jeden Fall, die Gnade Allahs, er ist gestorben. Wie gesagt, es gab viele Krankheiten, das hat sich sehr verbreitet, ja, und es hat nicht so richtig aufgehört in dieser Zeit. Also ist er dann, man sagt vielleicht sowas ähnliches wie ein Hirntumor, Allahu a'lam, also auf jeden Fall irgendeine Krankheit hat er gehabt und er ist dann gestorben. Also war er nur 6 Monate an der Macht. In seiner Zeit, wie gesagt, wer hatte von den Gelehrten das Sagen? Die Leute der Qadariyya. Ja. Und einer der wichtigsten Persönlichkeiten war Ghaylan ad-Dimashqi. Ghaylan, der aus Damaskus. Wie nennt man dann so jemand, der aus Damaskus kommt? Damaszener? Kann sein, ja. Das sagt auch, kann sein. Damaszener? Könnte sein, ja. Dimashqi, ja, also er war dort. Und Ghaylan ad-Dimashqi ist der Nachfolger von Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani ist der Begründer der Qadariyya. Ma'bad al-Juhani ist der Begründer der Qadariyya. Und er lebte zur Zeit der Sahaba. Ma'bad al-Juhani lebte zur Zeit der Sahaba. Und einige Sahabe wie Abdullah ibn Umar radiallahu an hat diese Sekte aufgedeckt. Zum Beispiel der Hadith, ihr kennt den Hadith von Jibril alayhi salam, dass Jibril alayhi salam zum Propheten kam alayhi salatu wassalam, was ist Islam, was ist Iman, was ist Ihsan, ja? Wie fängt dieser Hadith überhaupt an? Der Hadith fängt damit an, dass einige zu den Sahaba gegangen sind, um wegen Qadar zu fragen. Also die Überlieferung, wenn wir ganz vorne anfangen, heißt es gab Ma'bad al-Juhani, der hat gesagt, es gibt kein Qadar. Es gibt kein Qadar. Und alles ist neu. Was heißt neu? Also, Allah Azza wa Jal kennt die Geschehnisse nicht. Das ist neu. Ich trinke jetzt. Vorher, hasha lillah, also erhaben ist Allah darüber. Bevor ich trinke, hätte es Allah nicht gewusst. Ja, möge Allah uns davor bewahren. Kufr ist das, das ist Kufr. Du sagst, Allah ist unwissend. Allah hat kein Wissen. Erst wenn es eintritt, bekommt Allah mit, subhanahu wa ta'ala. Kufr. Und deswegen, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam redete über die Qadariyya. Und er sagte, sie sind die Feueranbeter dieser Ummah. Majus hadihil Ummah. An-Nabi alayhi salatu wasalam hat über einige Sekten gesprochen, bevor sie eingetreten sind. Natürlich, number one ist wer, über die der Prophet gesprochen hat, alayhi salatu wasalam? Khawarij. Also so viele Hadithe über eine Sekte wie über die Khawarij gibt es bei keiner anderen Sekte. Aber An-Nabi sallallahu alayhi wasalam hat auch über diese Sekte gesprochen, er hat sie Majus hadihil Umma genannt. Also die Majus sind Feueranbeter. Warum? Die Feueranbeter glauben an 2 Götter. Einmal an das Licht und Finsternis. Licht ist das, was Gutes eintreten lässt, und Finsternis ist das, was Schlechtes eintreten lässt. Ja, also sie haben 2 Götter, also diese Feueranbeter. So, und warum sind die Qadariyya Majus? Ja, weil sie durch ihre Aussage auch an 2 Götter glauben. Und zwar, Allah Azza wa Jal bestimmt ja nicht die Schicksalsschläge. Er weiß ja erst, dass etwas eingetreten ist, nachdem es eintritt. Erhaben ist Allah über diese Kufr. Also wer lässt etwas eintreten? Er muss es einen anderen Gott geben. So sagen die das natürlich nicht. Sie sagen nicht, es gibt einen anderen Gott. Aber wenn du sagst, das Schlechte tritt nicht ein durch den Willen Allahs. Ja, durch wessen Willen dann? Allah subhanahu wa ta'ala, und das, also wenn man Aqidah lernt, lernt man ja zwei verschiedene Formen des Willens Allahs subhanahu wa ta'ala. der universelle Wille, al-Irada al-Kawniyya, und der religiöse Wille, al-Irada al-Shar'iyya. Al-Irada al-Kawniyya, mit anderen Worten, das, was Allah zugelassen hat. Allah hat zugelassen, dass es Iblis gibt. Er hat zugelassen, dass Leute Alkohol trinken. Er hat zugelassen, dass Leute morden. Ist das schlecht? Mord, Alkohol, Iblis, ist das schlecht? Natürlich ist es schlecht. Aber wer hat es zugelassen? Allah subhanahu wa ta'ala. Nichts passiert in der Welt, ohne dass Allah es wollte, im Sinne von, er hat es zugelassen. Jetzt gibt es aber die andere Form des Willens, und zwar der religiöse Wille, mit anderen Worten, das, was Allah liebt. Liebt Allah, dass man Alkohol trinkt? Nein. Das ist jetzt der religiöse Wille. Er will es nicht. Also, er liebt es nicht. Will er es im Sinne von, er hat es zugelassen? Ja. Also dieser Begriff Wille, Allah will etwas. Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, will Allah, dass man Alkohol trinkt? Da kannst du nicht einfach sagen, ja oder nein, sondern Sekunde, was meinst du mit Wille? Was meinst du mit Wille? Meinst du, Allah hat es zugelassen? Ja, Allah wollte es, also er hat es zugelassen. Es gibt Menschen, die trinken Alkohol. Will er es im Sinne von, Allah liebt es? Nein, Allah liebt es nicht, Allah verabscheut es. Allah Azza wa Jalla sagt, وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ. Und Allah ist nicht zufrieden, dass seine Diener ungläubig sind. Das macht ihn nicht zufrieden. Er liebt es also nicht. Hat er es zugelassen, dass es Ungläubige gibt? Ja. Ist der Unterschied klar? Das Problem bei Sekten ist immer, dass sie einige Ayat sich betrachten oder einige Hadithe und die anderen werden dann ausgeschaltet, werden dann vernachlässigt. Warum? Weil Sekten haben es gibt zwei Schritte und die Reihenfolge ist ausschlaggebend, ob du richtig liegst oder nicht. Zuerst glauben und dann belegen oder zuerst belegen und dann glauben. Was soll das heißen? Wenn du schon voreingenommen bist, du hast schon Ansichten, dann suchst du nur noch im Koran und Sunna, was deine Ansicht bestätigt. Du willst unbedingt die Aqida vertreten, dass zum Beispiel bei den Sufis, ja, die Awliya, die können Sachen machen, die eigentlich andere nicht machen können, zum Beispiel, jetzt allgemein. So. Jetzt suchst du, welche Ayah passt. Okay, diese Ayah, die könnte ich jetzt benutzen. Aber diese andere Ayah sagt was, nee, die lassen wir jetzt mal weg. So funktioniert es bei denen. Was machen Ahlus Sunnah? Sagen, erst einmal objektiv, neutral bleiben. Was sagt Allah? Zum Beispiel über das Wissen über das Verborgene. Allah Azza wa Jal hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam Sachen gezeigt, die verborgen sind. Okay. Hat er also Wissen über das Verborgene? Nein, nicht ganz. Warum? Allah Azza wa Jal sagt, dass er der Einzige ist, der über alles Bescheid weiß. Also du schaust dir alle Belege an. Und daraufhin glaubst du eben diese Sache in der Aqida. Das ist die Leistung unserer Gelehrten. Möge Allah mit ihnen zufrieden sein. Sie haben sich alle Ayat, alle Ahadith angeschaut und haben gesagt, hör mal zu, was ist Iman, was ist Kufr, was ist Sünde, was ist dies und was ist jenes, indem sie nicht nur eine Sache geglaubt haben. Eine Sorte von Ayat und Hadith betrachtet haben, sondern alle. Eine Sekte schaut sich nur eine bestimmte Sache an. Zum Beispiel bei den Khawarij, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einige Aspekte als Kufr bezeichnet hat. Sibabul Muslimi Fusuq wa Qitaluhu Kufr. Den Muslim zu beleidigen ist Fisq und ihn zu bekämpfen ist Kufr. Aha! Wenn jemand einen anderen Muslim bekämpft, ist er ein Kafir, ist raus aus dem Islam. Aber Sekunde mal, wenn wir jetzt diese Frage uns stellen, jemand, Dass es haram ist, ist ein anderes Thema. Es geht jetzt nicht darum, ist es haram oder halal. Es ist haram, okay. Aber ist es auch Kufr? Das ist die andere Frage. So ein Khariji, einer von den Khawarij, der sagt, ich will sowieso Takfir machen. Also suche ich mir die Ayat, die mir gerade passt. Aber Sekunde, Allah Azza wa Jalla sagt in der anderen Ayat, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا. Also wenn zwei Gruppen von den Gläubigen sich bekämpfen. Wenn zwei Gruppen, von wem? Von Ungläubigen. Von Gläubigen. Allah hat sie Gläubige genannt, obwohl sie sich bekämpfen. Also sagen die Ulama, aha, also gibt es zwei Formen des Kufr. Es gibt den großen Kufr, es gibt den kleinen Kufr. Der große Kufr führt zum Austritt aus dem Islam, der kleine Kufr führt nicht zum Austritt aus dem Islam. Die Sekten arbeiten nicht so. Sie schauen sich nur eine Sache an. Das heißt, die Qadariya haben sich jene Ahadith und Ayat angeschaut, wo steht, dass der Mensch einen Willen hat. Du hast einen Willen, also legt Allah nichts fest. Du bist ja verantwortlich für deine Tat, oder nicht? Also hast du einen freien Willen. So, diese Ayat, die bestätigen, dass der Mensch einen freien Willen hat, das schauen sie sich an. Dass aber Allah Azza wa Jal auch einiges bestimmt gegen den Willen des Menschen, das wird vernachlässigt. Deswegen entstand die andere Sekte, und das ist wer? Ja? Jabriya. Und die Jabriya sagen was? Was sagen die Jabriya? Ja? Der Mensch hat gar keinen freien Willen. Ich kann nichts dafür, dass ich gesündigt habe. Jeder, der sündigt, ist entschuldigt. Wer hat das erfunden? Al-Jahm ibn Safwan. Das ist eine Aqida der Jahmiya. Aber nicht nur bei den Jahmiya, auch bei den Sufis. Bei den Sufis, Tijani zum Beispiel, ja. Was sagt er? Er sagt, die Höllenbewohner in der Hölle haben einen Genuss. Denen geht's gut in der Hölle. Also sehr oft bei den Sufis, die Menschen werden überhaupt nicht bestraft. Es geht so weit, Ibn Arabi sagt, Pharaon ist als Muslim gestorben. Und sie sagen, Pharaon war ein Muwahhid. Warum? Weil er gesagt hat, Ana Rabbukumul A'la. Also du musst deinen Verstand jetzt ausschalten, ja, darfst nicht benutzen jetzt, damit du dem folgst. Warum? Sie sagen, das ganze Sein, die Existenz, ist Allah. Okay? Tauhid ist was? Tauhid ist, dass du glaubst, es gibt nichts anderes außer Allah. Nicht, dass Allah der Einzige ist. Es gibt nichts anderes außer Allah. Also die Sonne, Mond, Sterne, Menschen, das alles ist Allah. Erhaben ist Allah über diesen Kufr. Möge Allah uns davor bewahren. Wenn Pharaon jetzt sagt, ich bin euer Gott, hat er recht. Der hat es verstanden. Du armer Mensch, du hast noch nicht den Tauhid verstanden. Nach Sufis. Aber Pharaon hat es verstanden. Als er gesagt hat, ich bin euer Gott. Die Mushrikun, als sie Hubal und Allat angebetet haben, die haben es richtig gemacht. Warum? Das alles ist Gott. Erhaben ist Allah. A'udhu billah. Ja Rabbal Alamin. Das ist das Problem der Sekten. Und sie belegen es mit Koran und Sunnah. Sie sagen, und diene Allah, bis du Gewissheit bekommst. Gewissheit ist was? Gewissheit ist eben, dass du verstehst, alles ist Allah. Erhaben ist Allah darüber. Und deswegen reicht es nicht aus, dass du jemanden hörst, er sagt, qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Aber Sekunde, nach welchem Verständnis? Jede Sekte sagt, qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Aber nach welchem Verständnis? Wer erklärt mir die Ayah? Wer erklärt mir den Hadith, wie er zu verstehen ist? Die Sahaba. Jeder Glaube, der nicht von den Sahaben aufgesagt wurde, ist falsch. So einfach ist das. Haben die Sahaben gesagt, die Existenz ist Allah? Haben die nicht gesagt. Haben die Sahaben gesagt, Pharaon hatte recht gehabt? Haben sie nicht gesagt. So einfach ist das. Also zurück zu diesen Qadariyya. Wir haben gesagt, die Qadariyya sagen, Allah subhanahu wa ta'ala weiß erst etwas, wenn es eingetreten ist. Das heißt was? Mit anderen Worten, du entscheidest, was du machst. Es gibt keine Vorherbestimmung. Al-Jabriyya, Jabr bedeutet Zwang. Al-Jabriyya sagen, nein, nein, alles ist vorgeschrieben. Jemand trinkt jetzt Alkohol, ja, der kann nichts dafür. Der kann nichts dafür. Es wurde vorgeschrieben von Allah. Und das ist schlimmer als die Qadariyya. Qadariyya ist schon Kufr, a'udhu billah. Aber dass du jetzt noch sagst, Allah hat dir den Kufr auferlegt. Möge Allah uns davor bewahren. Jemand, der die Götzen anbetet, der kann ja nicht anders. Warum? Ja, wir haben keinen freien Willen. Möge Allah uns davor bewahren. Allah sagt, وَمَا تَشَاءُونَ illa an yasha Allah. Und ihr wollt erst, wenn Allah will. Also hat Allah beides erwähnt. Er hat bestätigt, ihr habt einen Willen. Aber dieser Wille des Menschen ist nicht unabhängig vom Willen Allahs. Was soll das jetzt heißen? Das heißt, Allah wollte, dass du in der Lage bist, zu wollen. Allah hat bestimmt, dass du einen Verstand hast, den du frei benutzen kannst. Missbrauchst du diesen Verstand, wirst du zur Rechenschaft gezogen. So einfach. Ahlus Sunnah wal Jama'ah nehmen nicht nur eine Sache und vernachlässigen die andere Sache. Also, Ghaylan al-Dimashqi war zu dieser Zeit und Yazid ibn al-Walid, er wollte, aber Allah Azza wa Jalla hat ihn nicht gelassen, er wollte die Aqida der Qadariyya verbreiten. Wie gesagt, nach 6 Monaten ist er dann gestorben und dann wurde sein Bruder der Kalif, und zwar Ibrahim ibn al-Walid. Ibrahim ibn al-Walid hat auch nicht lange gelebt. Also wie gesagt, das Ende der Umayyaden, das ging zack, zack, am laufenden Band. Und er war nur 4 Monate an der Macht und dann war der nächste Kalif Marwan ibn Muhammad und das ist der letzte Kalif der Umayyaden. Der letzte Kalif in der Umayyadenherrschaft, Marwan ibn Muhammad. Und auch dieser war nicht lange an der Macht, denn, das ist jetzt klar, also jetzt die Herrscherfamilie, die ist völlig im Chaos. Also man merkt, die schlachten sich gegenseitig ab. Die Kinder von Al-Walid ibn Yazid, wir haben gesagt Al-Hakam und Uthman, der hat er sie ernannt, die wurden sicherheitshalber getötet, damit die nicht kommen und sagen, ah, unser Vater hat... Also müsst ihr euch vorstellen, welche Situation das war. Die waren ja gar nicht an der Macht, haben auch nichts gesagt. Ja? Aber sicherheitshalber müssen die getötet werden. Nicht, dass die auf die Idee kommen und die Herrschaft verlangen. Diese Entwicklung, natürlich, wir müssen das jetzt nochmal einbetten in die ganze Geschichte der Umayyaden. Es gab viele, die gegen die Umayyaden waren. Ja? Also auch von den Anhängern oder den Enkelkindern von Quraysh. Ja? Und denn das Kalifat war ja aus Quraysh. Ja? Und die Umayyaden waren ja eine Großfamilie unter den Qurayshiten, ja? Also Qurayshiyun. Eine andere Großfamilie, die das erlebt hat, beobachtet hat und wie es immer schlimmer wurde, war die also die Enkelkinder von Al-Abbas, dem Onkel des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also seine Nachfolger. Deswegen heißen sie Abbasiyun, die Abbasiden. Ja? Und so langsam aber sicher begann diese Großfamilie zu reden. Also guck mal, die Umayyaden, die kriegen nichts gebacken. Guck mal, die Umayyaden, was die schon wieder gemacht haben. Also diese Umayyaden und so weiter und so fort. Und mit dem Ende der Umayyaden dachten sie immer, dass sie mehr Bestätigung haben, dass sie hier etwas machen müssen. Und deswegen begann die Bewegung der Abbasiden, ja, und dann auch die Machtübernahme der Abbasiden. Und die Abbasiden, also die Umayyaden, wie lange haben sie geherrscht? Ich glaube, waren das 70, 80, 90 Jahre, also unter 100 Jahre. Und die Abbasiden, die waren länger an der Macht, ja. Also, ich glaube, 200 Jahre ungefähr, müsste ich nochmal nachschauen. Auf jeden Fall. Und sie wurden dann auch niedergeschmettert, dann von den Tataren. Ja? Aber auf jeden Fall, sie waren länger an der Macht als die Umayyaden. Und diese Bewegung, wie sie entstanden ist und so weiter, inshallah, das werden wir bi'idhni Allah das nächste Mal sehen. Wobei, inshallah, das nächste Mal, es gibt noch zwei Sekten, die in der Umayyadenzeit entstanden sind, die wir uns näher betrachten werden. Einmal sind das die Ibadiyya, eine Abspaltung der Khawarij, und die gibt es immer noch heute. Oman, Staatsreligion ist Ibadiyya, und Ibadiyya gibt es in Libyen und Tunesien. Also da gibt es diese Ibadiyya. Und die andere Sekte, auch in dieser Zeit, das sind die Zaydiyya, Abspaltung, oder eine Gruppe der Schiiten. Ja. Das werden wir uns inshallah dann das nächste Mal noch näher anschauen, um danach die nächste Staffel zu beginnen, die Abbasiden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer mehr Wissen über diese Religion geben. Möge Allah uns vor den Sekten bewahren. Möge Allah azza wa jal uns Lehren ziehen aus den vergangenen Völkern. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.